ARD. Die Runde Ecke in Leipzig ist ein einzigartiges Museum. In einer ehemaligen Stasi-Zentrale zeigt die Ausstellung Stasi, Macht und Banalität Exponate, die die finsteren Methoden des DDR-Inlandsgeheimdienstes, der berüchtigten Staatssicherheit, dokumentieren. Doch es gibt Streit.
Es schlug ein wie eine Bombe. Und es war danach eine relativ turbulente Mitgliederversammlung. Es sind natürlich große Summen an Fördermitteln verloren gegangen. Und der Verein ist damit in seiner Tätigkeit wesentlich beschädigt. Ich befürchte, dass die Existenz des Vereins auf dem Spiel steht.
Die Ausstellung ist in den 90er Jahren geschaffen worden und seitdem konserviert worden. Wir haben andere Erwartungen des Publikums und wir haben ein neues Publikum, nämlich das Publikum, was seit 1990 geboren ist und die DDR und die Staatssicherheit nicht kennt und damit auch keine emotionalen Verbindungen mehr hat. Und das braucht einen anderen Vermittlungsansatz.
Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Schön, dass Sie wieder zuhören bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ab April erscheinen wir dann montags. Die Runde Ecke in Leipzig ist einer der letzten authentischen Orte, wo man auch 35 Jahre nach der Wende noch einen Einblick in das System DDR und vor allem der Staatssicherheit bekommt. In dem großen Gebäude mitten in der Leipziger Innenstadt war der Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Leipzig. Die Ausstellung ist entstanden vor allem durch die Initiative von Bürgerrechtlern des Vereins Bürgerkomitee Leipzig e.V. und wird von kommunalen und staatlichen Institutionen finanziell unterstützt. Doch es gibt schon seit Jahren Streit, vor allem um das Konzept. Und dieser Streit hat offenbar jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht. Mein Kollege Andreas Rummel hat sich für das MDR Nachrichtenmagazin Exakt mit diesem Streit beschäftigt. Zu sehen ist der Beitrag in der ARD Mediathek in der Sendung Exakt vom 12. März. Und Andreas ist hier im Podcast, um über die Geschichte rund um die runde Ecke zu sprechen. Hallo Andreas.
Hallo Cecilia.
Andreas, bevor wir zur Geschichte des Hauses kommen und zum Konflikt, was ist jetzt eigentlich der Anlass für die aktuelle Berichterstattung, Andreas?
Der unmittelbare Anlass war jetzt ein Schreiben. Und zwar ist das ein Schreiben von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten an das Bürgerkomitee Leipzig e.V., also an den Verein, der Träger der Runden Ecke ist, du hattest es gesagt. Und die Stiftung Sächsische Gedenkstätten hat dieses Schreiben abgestimmt mit den Fördermittelgebern von Land und Bund. Denn der Verein wird ja finanziert mit relativ großen Mitteln, das sind mehrere hunderttausend Euro pro Jahr. Und in diesem Schreiben, das da gekommen ist, werden nun erhebliche Versäumnisse im Zusammenhang mit diesen Fördermitteln moniert. Da ist also die Rede davon, dass also bestimmte Fristen nicht eingehalten wurden, dass Auflagen nicht erfüllt wurden, gegen Mitteilungspflichten verstoßen wurde. Auch die Verwendung der Mittel sei teils unvollständig, teils nicht erfolgt. Sodass man da zu dieser Feststellung kommt, es sei am Ende fraglich, ob tatsächlich bei dem Verein eine ordnungsgemäße Geschäftsführung vorliege. Du merkst schon, das ist harter Tobak. Da werden auch harte Konsequenzen in dem Schreiben gezogen. Also da werden von dem Verein Hunderttausende Euro zurückgefordert oder angekündigt, dass sie noch zurückgefordert werden. Und im Verein hat das Schreiben eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist der amtierende Vorstandsvorsitzende des Vereins zurückgetreten. Ob jetzt als Reaktion auf das Schreiben oder als Reaktion darauf, dass dieses Schreiben öffentlich wurde, dass die Presse darüber berichtet hat, inklusive uns. Unklar, aber ja, es war ein Beben.
Für deinen Beitrag hattest du da gesprochen mit Johannes Beleites, den haben wir eingangs gehört. Der ist vom Verein und der hat gesagt, dass er auch tatsächlich befürchtet, dass die Existenz des Vereins auf dem Spiel steht. Und dazu muss man ja auch sagen, es würde dann auch in der Konsequenz heißen, es könnte die Existenz dieser Ausstellung und des Stasi-Museums auf dem Spiel stehen. Für alle, die, die vielleicht noch nie was gehört haben von der Runden Ecke in Leipzig, sollten wir vielleicht erst kurz erklären, was das überhaupt ist. Es ist ein riesiges Gebäude, das geht, wie der Name schon sagt, um eine Ecke. Es ist am Leipziger Ring, wurde erbaut zwischen 1911 und 1913, ist der Hauptsitz einer großen Versicherung gewesen. Es gibt eine runde Treppe hoch und wenn man da hochläuft in das Gebäude hinein, da empfangen einen schon Transparente von 1989 und da merkt man schon, Andreas, wer dieses Museum betreibt.
Ja, das merkt man. Ich sagte ja vorhin schon, also im gewissen Sinn ist der Verein, der die Runde Ecke heute betreibt und am Laufen hält, aus den Demonstrationen von 1989 rausgewachsen. Damals, am 4. Dezember, hatten Demonstranten die Runde Ecke besetzt, haben dafür gesorgt, dass da nicht weiter Akten vernichtet wurden. Es gab damals auch dieses geflügelte Wort Runde Ecke, Schreckenshaus. Wann wird ein Museum draus, das ja dann tatsächlich Wirklichkeit geworden ist?
Und schnell, ne? Schon schnell. August 1990.
Stimmt, das ging relativ schnell. Und das muss man sagen, diesen Akteuren von damals, aus denen heraus sich dieses Bürgerkomitee, ich glaube, es steht sogar auf der Website, dass sich das Bürgerkomitee tatsächlich in dieser Nacht oder unmittelbar danach gebildet hat. Also denen ist natürlich viel zu verdanken. Die haben sehr früh diesen Impuls gesetzt, das hier muss bleiben, am authentischen Ort, dieser Schrecken, das Bedrückende dieses Ortes soll für spätere Generationen womöglich nachvollziehbar bleiben. Das ist also damals gesetzt worden von den dort Aktiven. Insofern, die haben also große Verdienste.
Was kann man denn da jetzt eigentlich sehen, wenn man da reingeht, Andreas?
Also das Besondere ist ja wirklich, dass die Gedenkstätte sich in den originalen Räumlichkeiten dieser ehemaligen Bezirksverwaltung der Stasi befindet. Da kann man sehen zum Beispiel einen Büroraum, wie er damals war, Schreibtisch, alte Schreibmaschine, Aktenschrank, Honecker-Bilder an der Wand, alles weitgehend so, wie das damals gewesen ist. Man kann zwar in den Raum nicht reingehen, da ist man also durch eine Kordel am Betreten gehindert, aber man sieht da drin alles, kann sich also wirklich so ein Bild davon machen, in welcher Atmosphäre da gearbeitet worden ist. Und zwar daran gearbeitet worden ist, die Bürger der DDR möglichst umfassend zu überwachen. Dann gibt es da auch einen originalgetreuen Nachbau einer Zelle aus der ehemaligen Leipziger MFS-Untersuchungshaftanstalt. An den Wänden sind sehr viele Texte, die den Alltag der DDR unter Stasi-Bedingungen dokumentieren. Viele originale Arbeitsutensilien sind da erhalten und zu besichtigen. Also ein Fotostuhl beispielsweise, auf dem die Eingelieferten in die Haftanstalt da fotografiert wurden. Tisch zur Abnahme von Fingerabdrücken und lauter solche Dinge. Geräte zur Postkontrolle. Öffnen, abfotografieren, durchleuchten, verkleben und so weiter. Also lauter solche Utensilien, die die Stasi dort verwendet hat. Die haben ja damals 1500 bis 2000 Briefe, heißt es im Bezirk Leipzig, jeden Tag kontrolliert. Und überall in diesen Räumen ist eben diese Atmosphäre des damals. Eben dadurch, dass es dieser authentische, unveränderte Ort ist. Linoleumboden, gelbbraune Tapeten, diese Kabelkanäle, die alten Heizkörper. Und da liegt auch wirklich dieser charakteristische Geruch in der Luft, der da öfter beschrieben worden ist. Also dass man so gewissermaßen diese bedrückende Atmosphäre geradezu atmet, wenn man da reinkommt.
Das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und war dann schon 18, als die Mauer fiel. Und als ich das erste Mal in dieser runden Ecke war, das war für mich auch wirklich richtig ein beklemmendes Gefühl, da reinzugehen, weil es wirklich so richtig muffig nach DDR riecht. Und dieser, was du gerade gesagt hast, dieser olle gelbe Linoleumboden, alles ist so ein bisschen angestaubt. Und es riecht halt auch wirklich so nach DDR-Behörde. An den Wänden, das sind die, was du auch schon gesagt hast, viele Schriftstücke. Das hat so ein bisschen so einen Wandzeitungscharme, habe ich so das Gefühl. Ich weiß noch, ein Exponat ist mir noch besonders in Erinnerung geblieben. Das sind so Geruchskonserven, also dass die Stadtsicherheit auch, um Leute zu überwachen, Geruchsproben gesammelt hat und die verschlossen hat. Ich habe es gerade gesagt, ich bin halt in der DDR aufgewachsen. Für mich gab es so ein Gefühl, oh Gott, so ist es gewesen. Du bist in Bayern aufgewachsen, aber du bist ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren Leipziger, du arbeitest viel für den Mitteldeutschen Rundfunk. Wie ist das eigentlich von deiner Seite? Wie gehst du in so ein Museum rein? Gehst du anders rein als ich?
Das erste Mal, dass ich reingegangen, ich war wohl zweimal drin vor vielen Jahren. Ich bin ja mittlerweile seit mehr als 30 Jahren in Leipzig. Ich konnte mich kaum dran erinnern, so lange ist das her. Aber als ich jetzt also wieder rein bin zu diesem Filmbeitrag, da hatte ich also wirklich das Gefühl, ja, so hast du es damals gesehen. Also das ist genau das, was du damals gesehen hast. Ich fand, wie du, das hat mich schon angeweht, dieses Gefühl der Bedrückung, ist eben so an diesem authentischen Ort, dass dann dieses Flair, wenn man so, ich finde das nicht zu verharmlosen, ist jetzt von Flair zu reden, aber da doch so ziemlich anweht, sehr interessant, aber in gewissem Sinne eben auch unbeweglich, so wie eingefroren in der Zeit. Na, es ist ja auch ein wesentlicher Punkt, um den der Streit da geht, über den wir ja dann auch noch ein bisschen konkreter reden, der sich ja über die Jahre hinzieht und es ging eigentlich immer darum, alles ist gleich geblieben. Das wollen eben nicht alle. Wer es will, das ist der Verein, offenkundig in seiner Mehrheit, das ist der Gedenkstättenleiter, der so als die Seele des Ganzen auch angesehen wird. Der Mittelpunkt in der runden Ecke, das ist Tobias Hollitzer, der also damals bei diesen Ereignissen auch beteiligt gewesen ist. Die möchten, dass es so bleibt, dass dieses damals so konserviert wird.
Genau, du hast gerade gesagt, über den Streit und die Auseinandersetzung reden wir noch. Das würde ich auch noch ein kleines bisschen nach hinten verschieben, weil es geht ja auch darum, was der Verein auch wirklich alles leistet. Das ist ja nicht nur, dass das Museum dort betrieben wird. Es gibt dort zum Beispiel auch Forschungen. Du bist da vor kurzem auf einer Pressekonferenz gewesen. Da wurde eines der Projekte vorgestellt. Ein digitaler Stadtplan von Leipzig zu sogenannten konspirativen Wohnungen, die die Stasi damals nutzte, um sich zum Beispiel mit Informanten zu treffen. Und da hast du auch gesprochen mit Tobias Hollitzer, dem Gedenkstättenleiter.
Dieser digitale Stadtplan von Leipzig zeigt sämtliche konspirativen Objekte, aber auch die offiziellen Dienstobjekte der Stadtsicherheit, die zum Zeitpunkt der Auflösung im Dezember 1989 hier aktiv gewesen sind. Wir kennen inzwischen knapp 1200 Objekte. Während der Auflösung im Jahr 1990 waren es 350, die damals schon in der ersten Ausstellung des Bürgerkomitees auf einem Stadtplan mit schwarzen Punkten markiert worden waren. Das war damals schon eine immense Dimension. Man war erschrocken über diese Dichte an Objekten, nachdem wir das jetzt alles nochmal intensiv auch an den Akten recherchiert haben und versucht haben, vollständig zu bekommen. Fast die vierfache Menge zeigt wirklich, in welcher Intensität, in welcher Dimension die Staatssicherheit sich hier über diese 40 Jahre ausgebreitet hat.
Das war sehr interessant, diese Veranstaltung. Also wirklich über 1000 Objekte, 1200 Objekte in Leipzig, konspirativ, die der Stasi zuzuordnen waren. Das ist schon wirklich erheblich. Man muss sagen, wir sind dorthin. Ich hatte mich für dieses Thema auch interessiert. Wir hatten aber natürlich auch schon, damals war dieses Schreiben auch schon bekannt geworden. Ich hatte Tobias Hollitzer angekündigt, dass wir über dieses Thema dieses Schreibens und was es bedeutet, auch einen eigenen Film machen werden, beziehungsweise darüber berichten werden. Und er war auch bereit, hat also zugesagt, dass wir uns dort zu einem Interview treffen können zu diesem Thema. Dazu ist es dann nicht gekommen. Also auf spätere Kontaktversuche hat er dann leider nicht reagiert. Also offenkundig hat er sich das anders überlegt. Es gab dann einen schriftlichen Austausch relativ spät. Das war sehr schade an dem Tag. Dort bei diesem Pressegespräch zu diesen konspirativen Objekten in Leipzig, da war er sehr aufgeschlossen. Er hat uns auch noch durch die Ausstellung geführt, uns dies und jenes gezeigt. Ich muss sagen, ich fand es sehr bedauerlich, dass es dann nicht dazu gekommen ist, dass wir dann im Film auch sehr Papieren da Zitate wiedergeben mussten. Das war schade.
Man sieht es ja auch in dem Beitrag, wie du mit ihm da durchläufst, wie er dir das zeigt. Und du hast mir jetzt auch im Vorfeld vor dem Gespräch die Unterlagen zur Verfügung gestellt, die Anfragen, die er dann schriftlich beantwortet hat, wo man dann auch mal so denkt, naja, wäre eigentlich schöner, man hätte nochmal nachfragen können. Bevor wir da intensiver drauf eingehen, nur der Vollständigkeit halber, der Verein Bürgerkomitee Leipzig e.V. macht noch mehr. Er ist zum Beispiel auch noch Träger einer weiteren sehr besonderen Gedenkstätte. Da gibt es auch Probleme mit dem Konzept, nämlich der zentralen Hinrichtungsstätte der DDR. Da kann man allerdings nur auf Anfrage rein oder auch zum Tag des offenen Denkmals bin ich zum Beispiel drin gewesen oder zur Museumsnacht. Es ist ein fürchterlicher Ort, ein authentischer Ort der DDR-Diktatur. Auch das gehört zum Streit um das Konzept, Andreas, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist so. Es gibt diesen Stasi-Bunker in Machern und es gibt diese Hinrichtungsstätte, die auch zu dieser Gedenkstätte gehören, die auch von dem Verein betrieben, unterhalten werden. Die Hinrichtungsstätte, die ist untergebracht in einem Justizkomplex südlich des Zentrums, also so einem Bau, der um 1900 als königliches Landgericht erbaut worden ist. Dort hat man in der damaligen Haftanstalt diesen Teil gehabt, wo diese Todesurteile vollstreckt wurden, also nach 1960 tatsächlich zentral. für die gesamte DDR wurden also alle Delinquenten nach Leipzig gebracht und dort hingerichtet. Insgesamt waren das nach 1960 64 Menschen. Zuletzt war es im Jahr 81 der Stasi-Offizier Teske, den Namen hat man möglicherweise gehört. Anfangs wurden die Verurteilten mit der Guillotine hingerichtet, ab 1968 dann durch unerwarteten Nahschuss in den Hinterkopf. Die Leichen wurden verbrannt, Totenscheine gefälscht. Das hatte natürlich alles nichts zu tun mit Rechtsstaatlichkeit oder irgendwas. Also das ist, was dort geschehen ist, in der Tat schrecklich. Es ist ein schrecklicher Ort. Und da gibt es auch einen Plan, das wirklich auszubauen, wirklich zugänglich zu machen. Und das sollte auch gefördert werden mit über 3 Millionen Euro. Da war eigentlich schon relativ viel klar in diesem Schreiben, das da jetzt bei dem Bürgerkomitee eingegangen ist. Der Fördermittelgeber ist auch darauf Bezug genommen, dass auch da ein tragfähiges Konzept, das mehrfach angefordert worden sei, nicht vorliege, immer noch nicht vorliege. Beispielsweise der Teil des Landes, über 1,7 Millionen, das stünde zur Verfügung, wird aber aus diesem Grunde nicht ausbezahlt, ist weiterhin gesperrt. Das ist schon einer der Punkte, um die es hier geht.
Jetzt haben wir gehört, was der Verein alles macht, also Forschung betreibt und betreibt die runde Ecke mit der Ausstellung, die zentrale Hinrichtungsstätte, den Stasi-Bunker in Machern. Wir wissen, es gibt die runde Ecke schon seit August 1990 und dann dort diese ständige Ausstellung Stasi, Macht und Banalität. Das finde ich ist sehr, sehr früh August 1990 und aufgebaut hat das unter anderem Irmtraut Hollitzer und ihr Sohn Tobias, der mittlerweile das Museum auch als Gedenkstättenleiter leitet. Und bei aller Kritik, auf die wir nämlich jetzt kommen, es gibt Menschen, die sagen, also ohne diese private Initiative dieser Bürgerrechtler damals wäre das Museum heute nicht so da, vielleicht auch nicht so in der Art, wie es jetzt ist. Jetzt lass uns mal zu den Vorwürfen kommen, Andreas. Von wem kommen die Vorwürfe und worum geht's eigentlich konkret?
Also im Prinzip kommen Vorwürfe von den Geldgebern und zwar von allen dreien. Dieses Schreiben, das ich erwähnt hatte, das kam ja über die Stiftung Sächsische Gedenkstätten für die Fördermittelgeber Land und Bund, die ja auch zwischen 100 und 200.000 Euro jeweils pro Jahr geben. Aber auch die Stadt, die ja auch über 100.000 Euro über lange Jahre und teils auch um die 150.000 pro Jahr gegeben hat. Alle Geldgeber gehen da mittlerweile sehr kritisch ran, auch die Stadt beispielsweise schon seit einigen Jahren. Also in diesem Schreiben, das hatte ich vorhin schon gesagt, ging es ja um viele Versäumnisse formaler Art, Fristen, die nicht eingehalten wurden, Verwendungsnachweise, die unvollständig waren, Nichterfüllung von Auflagen, Mitteilungspflichten etc. Das sind diese Formalien. Da fragt man natürlich schon, wie kann das sein? Es hat uns dazu, das will ich mal ganz kurz vorlesen, der Verein bzw. Tobias Hollitzer auch etwas mitgeteilt. Und zwar folgendes, Zitat, der Vorstand hat die Vorwürfe einer ersten allgemeinen Prüfung unterzogen und sieht viele der unterstellten Versäumnisse nicht oder nicht in diesem Umfang als gerechtfertigt an. Die Ergebnisse der Prüfung der Vorwürfe werden mit den Zuwendungsgebern kommuniziert und nicht über die Presse. Dies ist mit den Zuwendungsgebern auch so besprochen. Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, werden wir uns bis zum Abschluss der Gespräche und Klärung der Vorwürfe nicht öffentlich äußern. Also, das ist also so ein bisschen, also wir werden das jetzt hier nicht über die Presse, man hält sich da natürlich bedeckt, ist auch nachvollziehbar.
Denn man muss sagen, diese aktuelle Berichterstattung, weswegen du auch den Bericht gemacht hast, da sind die seitens des Vereins schon sehr erstaunt, wie dieses Schreiben überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen konnte.
Ja, also erstaunt und erschreckt, das ist klar, aber es ist nun mal passiert. Das Schreiben ist öffentlich geworden. Damit müssen sie jetzt in der Tat leben, dass diese Mängel, die da aufgelistet sind, tatsächlich jetzt auch öffentlich diskutiert werden. Es hat uns der Verein, es hat uns Tobias Hollitzer, aber vor allen Dingen noch eines mitgeteilt, nämlich dass aus seiner Sicht dieser Dissens sich ausschließlich auf die konzeptionelle Entscheidung der Gedenkstätte beziehe. Der Verein will, ich habe es ja nun vorhin schon gesagt, diese Ausstellung so lassen, wie sie ist und modernere Teile auf zusätzlichen Ausstellungsflächen präsentieren. Aber diese, wie sie jetzt sich darstellt, soll genau so bleiben. Und das wollen die Fördermittelgeber, muss man wohl so sagen, nicht. Ich hatte da auch mit Antje Brodun gesprochen von der Stadt Leipzig, vom Kulturamt. Dort ist die Abteilungsleiterin, die uns hierzu Folgendes gesagt hat.
Die Ausstellung ist in den 90er Jahren geschaffen worden und seitdem konserviert worden. Und inzwischen haben wir Forschung seit 1990 zu Staatssicherheit und DDR. Wir haben Entwicklung in der Vermittlung, in der Museologie. Wir haben andere Erwartungen des Publikums und wir haben ein neues Publikum, nämlich das Publikum, was seit 1990 geboren ist und die DDR und die Staatssicherheit nicht kennt und damit auch keine emotionalen Verbindungen mehr hat. Und das braucht einen anderen Vermittlungsansatz.
Damit es diesen anderen Vermittlungsansatz gibt, also damit das Konzept sich ändert, Andreas, sehe ich das richtig, da setzt die Stadt jetzt den finanziellen Hebel an.
Ja, so muss man das wohl sehen. Ich meine, es ist am Ende so, also Träger der Gedenkstätte ist ein Verein. Da kann die Stadt auch nicht wirklich so richtig reinregieren in den Verein. Aber natürlich hat sie den Hebel über das Geld, das sie zur Verfügung stellt. Mittlerweile hat sich das also so zugespitzt, dass in erheblichem Maße Gelder nicht ausbezahlt werden. Und das führt zu erheblichen finanziellen Problemen des Vereins. Also es hat uns Tobias Hollitzer hier mitgeteilt, der Verein hat uns mitgeteilt, also dass zum Beispiel die Stelle Öffentlichkeitsarbeit seit längerer Zeit wegen fehlender Finanzierung unbesetzt ist, eine zweite Museologenstelle. Es ist so, dass die Öffnungszeiten seit Frühsommer 24 herabgesetzt sind. Draußen hängt ein Schild wegen Krankheit, aber letztlich ist klar, das ist wegen Personalmangel. Also das war immer von 10 bis 18 Uhr, ist aber jetzt von 11 bis 16 Uhr nur noch. Auf der anderen Seite hat man uns aber auch wiederum mitgeteilt, ich zitiere mal diesen Satz hier, unabhängig davon gibt es aufgrund der unklaren Haushaltslage sowohl beim Bund und beim Land als auch bei der Stadt Leipzig derzeit bei allen Kultureinrichtungen und Gedenkstätten eine äußerst fragile Finanzlage. Da will man also offenkundig so ein bisschen weg von sich und Problemen und so weiter. Den anderen geht's ja auch nicht anders. Aber natürlich, wenn ein Verein da Hunderttausende nicht bekommen hat, die eigentlich zugesprochen waren, dass er da in eine finanzielle Schieflage gerät, kann man sich vorstellen.
Doch die Stadt, wenn ich Frau Brodun richtig verstanden habe, sagt, es geht vor allen Dingen ums Konzept.
Der Stadtrat hat einen Beschluss gefasst für eine erhöhte Förderung, aber er hat auch einen Beschluss gefasst, dass die Gedenkstätte ein Konzept für eine zukunftsgerichtete Entwicklung vorlegen soll. Diesen Beschluss hat er schon 2012 gefasst und der Verein hat ein Konzept vorgelegt, das aber nicht wirklich eine Weiterentwicklung der aktuellen Ausstellung vorgesehen hat, sondern vorgesehen hat, die bisherige Ausstellung zu konservieren und in neuen Räumen zusätzliche Ausstellungsteile zu schaffen.
Das wollte die Stadt nicht.
Das ist richtig. Es gibt kein Konzept, was von der Stadt als akzeptabel angesehen wird.
Das heißt, Andreas, es gibt ein Konzept seitens des Vereins, aber die Geldgeberseite ist damit nicht zufrieden.
Genau, weil die Geldgeber wollen etwas anderes. Sie wollen das nicht. Und da hat dann die Stadt längere Zeit darauf gedrängt, einen wissenschaftlichen Beirat mit einzubeziehen. Das hat dann der Verein auch gemacht, hat also einen solchen wissenschaftlichen Beirat gegründet, also Leute gefunden, die sich dort eingebracht haben, die zum Teil, darauf wurde Bezug genommen, ja auch das Konzept des Vereins gestützt haben. Uns wurde das so dargestellt, dass die Stadt jetzt mit diesem wissenschaftlichen Beirat eigentlich schon lange das Gespräch sucht. Also Frau Rodun sagte zum Beispiel, also seit anderthalb Jahren bemühe sich die Stadt, mit diesem wissenschaftlichen Beirat ins Gespräch zu kommen. Und immer wieder würden hier Termine vom Verein abgesagt. Herr Hollitzer hat uns mitgeteilt, dass der Gesprächstermin mehrfach gescheitert sei, weil der wissenschaftliche Beirat eben diesen Termin mit einer mehrtägigen Sitzung in Leipzig verbinden möchte. Da gibt es also offenkundig ein länger dauerndes Hin und Her, wo man sich auch so ein bisschen wundert. Frau Brodun von der Stadt sagt ja also, dass seit anderthalb Jahren da ein Termin gesucht werde. Warum das nicht zustande kommen soll, das ist schon schwer nachvollziehbar. Es ist auch tatsächlich festzustellen, der Verein hat uns mitgeteilt, dass gegenüber der Stadt geradezu hinsichtlich dieses Konzepts eine Kommunikationsverweigerung stattfinde. Also in gewissem Sinne wirft man sich da, so wie es aussieht, gegenseitig vor, Kommunikation zu verweigern. Also nicht die besten Voraussetzungen, wie es aussieht.
Der Verein, Andreas, der ist ja auch gar nicht so groß, oder?
Nein, also was die Mitglieder angeht, ich denke, dürften zwischen 15 und 20 Mitglieder wohl sein, die auch zum großen Teil natürlich durchaus älter sind. Die Frage ist also schon, die auch nach einer Verjüngung. Auch da hat es ja Auseinandersetzungen gegeben, weil es in der Vergangenheit so war, dass Leute in den Verein eintreten wollten, also gerade auch verdiente Bürgerrechtler.
Denn Leipzig ist ja eine Stadt der Bürgerrechtler. Das ist die Stadt der friedlichen Revolution. Da gibt es viele Menschen, die sich damals engagiert haben.
Ja, und einige davon hatten, also das war vor 4 oder 5 Jahren, eben Mitglied des Vereins werden wollen. Dazu gehörte zum Beispiel Gesine Oltmanns, die mittlerweile Ehrenbürgerin von Leipzig ist, oder auch die ehemalige Europaabgeordnete der Grünen Gisela Kallenbach, mit der wir im Zusammenhang mit diesem Film auch gesprochen haben. Also diese Ablehnung damals hat ja einige Wellen geschlagen. Es gab diverse Presseberichte darüber und man hat sich schon allgemein etwas gewundert, dass man solche Leute nicht in den Verein aufnehmen will. Da hatte Tobias Hollitzer damals auch Folgendes dazu gesagt, wenn du das mal einspielen könntest.
Mache ich.
Sie kommen alle überwiegend aus einer parteipolitischen Richtung, sind teilweise auch als Politiker im Bereich der Grünen aktiv. Und wir als Verein sind gehalten, parteipolitisch unabhängig zu arbeiten. Und deswegen haben wir uns an dieser Stelle auch dafür entschieden.
Genau, das hat er gesagt am 25. Januar 2021.
Und Frau Kallenbach, mit der wir jetzt aktuell nochmal gesprochen hatten, also der war anzumerken, in der Tat, auch jetzt doch nach einigen Jahren, immer noch der Ärger über diese Sache. Vielleicht können wir da auch nochmal den Ton, das, was sie dazu gesagt hat, nochmal hören.
Ein gemeinnütziger Verein, der von Steuermitteln existiert, der braucht eine ausreichende Transparenz. Und insbesondere, wenn es um das Thema friedliche Revolution, da ging es um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, um dieses Erbe zu betreuen. Und dann lehnt der Vorstand die Mitgliedschaft von aktiven, willigen Bürgerinnen dieser Stadt ab, ohne Begründung. Das hat uns damals fassungslos gemacht.
Also es gab Menschen, die gerne in dem Verein sich engagieren wollten, die mitmachen wollten, die sind abgelehnt worden. Andreas, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, also bei allem Respekt für das Engagement und auch die Expertise, die der Verein und auch Tobias Hollitzer haben. Also Tobias Hollitzer hat zum Beispiel 2015 für seine Arbeit das Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommen, hat ganz viel veröffentlicht. Das Museum Runde Ecke hat laut eigener Angabe jährlich über 100.000 Besucher. Wir hatten es auch schon gesagt, zu dieser ganzen Geschichte gehört die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR. Dazu gehört der Stasi-Bunker in Machern. Es sind um die 20 Leute, die eben auch bei allem Respekt, aber wenn das Bürgerrechtler sind, dann sind die mittlerweile auch nicht mehr die Jüngsten. Es stellt sich auch ein bisschen die Frage, ob die das überhaupt leisten können. Das ist ja doch eine sehr verantwortungsvolle und sehr, sehr große Aufgabe.
Ja, das ist eine große Aufgabe, die auch einiges an spezieller Kompetenz erfordert, würde ich sagen. Immerhin sind es Millionenbeträge, mit denen der Verein da zu tun hat. Tobias Hollitzer ist als Gedenkstättenleiter fest angestellt, aber die meisten anderen sind ja ehrenamtlich für den Verein tätig. Und man hat uns ja mitgeteilt, dass die Einstellung eines Verwaltungsleiters seit Jahren nicht umgesetzt werden kann, aus finanziellen Gründen, neben anderen Positionen, die also seit geraumer Weile nicht besetzt sind. Und jetzt? Aktuell, das muss man wohl sagen, ist der Verein in akuter Gefahr. Wir haben ja darüber gesprochen, Cecilia. Das Schreiben, das unseren Film auslöste, stammt von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, sprechend für die Geldgeber Land und Bund, mit einem Inhalt, den man schon mit einigem Recht als einen Sprengsatz bezeichnen kann. Und wenn Tobias Hollitzer uns mitteilt, worum es eigentlich geht, das sei das grundlegende Konzept, und er damit nahelegt, diese in Anführung gesprochen Formalien, wie verpasste Fristen, fehlende Verwendungsnachweise etc. Die seien da wohl eher nebensächlich. Also das kann man sich nicht so recht vorstellen. Denn die Sprache in dem Schreiben ist ja eindeutig. Da werden beispielsweise vom Sächsischen Wissenschafts- und Kulturministerium, dem SMWK, mehr als 240.000 Euro zurückgefordert. Und in dem Schreiben heißt es, man sehe sich zur Rückforderung gezwungen. Und zwar wegen verspäteter und unvollständiger Verwendungsnachweise. Und das ist auch das, was man kennt. Verwendungsnachweise sind zwingend. Wenn die nicht kommen oder unvollständig sind, dann muss das Geld zurückgefordert werden. Das sind ja rechtliche Fragen im Spiel. sodass es ziemlich unwahrscheinlich sein dürfte, dass dann es irgendwie heißen wird, na ja, gut, dann halt nicht, okay. Also zumal aus dem Schreiben ja auch noch hervorgeht, dass die Stiftung, also die Stiftung Sächsische Gedenkstätten, da bestimmte Gelder schon an den Bund zurückzahlen musste. Das waren in dem Fall mehr als 50.000 Euro, die an das Bürgerkomitee ausbezahlt waren. Diese Rückzahlung durch die Stiftung ist also schon passiert. Und natürlich holt sich die Stiftung das vom Verein wieder, muss sie ja. Also diese Situation, würde ich sagen, ist vor allem eines gefährlich. Damit müssen sich Profis auseinandersetzen und die scheint es momentan beim Verein nicht zu geben. Allerdings hat sich der Verein auf der letzten Mitgliederversammlung jetzt schon entschlossen, dass ein separater Geschäftsführer eingestellt werden soll, der also auch nicht dem Vorstand des Vereins angehören soll. Immerhin, wir hatten den Geschäftsführer der Stiftung, die das Schreiben, über das wir jetzt hier gesprochen haben, an den Verein geschickt hatte, das ist Dr. Markus Pieper, im Interview gefragt, wie denn diese Entscheidung der Mitgliederversammlung, diese Maßnahmen, die da jetzt getroffen werden sollen, auf die Stiftung wirken.
Also das kann man im Augenblick noch gar nicht sagen. Erstmal ist es gut, dass dort Entscheidungen getroffen wurden, um die Geschäftsführung zu professionalisieren. Aber das ist jetzt auch erstmal nur die Entscheidung, die jetzt natürlich noch umgesetzt werden muss. Da ist noch einiges zu tun. Insofern warten wir darauf, wann und ob das umgesetzt werden kann. Und das ist ja nicht der einzige Punkt gewesen, über den wir gesprochen haben. Mit den anderen Punkten sind wir dann auch mit der Runden Ecke im Gespräch.
Also Cäzilia, wir haben es ja schon im Film gesagt. Entwarnung hört sich wohl anders an. Klar ist, der Verein steht unter massivem Beschuss, eben auch wegen formaler Sachverhalte und die dürften auch tatsächlich gefährlich sein. Wir hatten Tobias Hollitzer ja danach gefragt, ob die Rückforderung von Hunderttausenden Euro den Verein die Existenz kosten kann. Die Antwort, ich zitiere sie, wir gehen davon aus, dass die Rückforderungen ungerechtfertigt sind und im Zuge der rechtlichen Prüfung und Bewertung keinen Bestand haben werden, sagt der Verein, sagt Hollitzer. Und wenn doch? Und um die Hauptsache, das Konzept Modernisierung oder nicht, wird weiter gestritten. Immerhin, die Gedenkstätte bekommt ja sehr viele öffentliche Gelder. Und wenn die Geldgeber eine zumindest teilweise Modernisierung wollen, angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, da fragt man sich schon, welche Art von Glaubenskampf wird der eigentlich ausgefochten und bis zu welchem Punkt? Und wenn die Dinge für den Verein schieflaufen, was wird aus dieser so wertvollen Gedenkstätte? Man kann eigentlich nur hoffen, dass da sehr bald ein sehr belastbarer Gesprächsfaden entsteht und man wirklich zu Lösungen kommt.
Ja, Andreas, das wollen wir doch hoffen, dass da das Gespräch wieder aufgenommen wird, denn das Museum in Leipzig ist ja wirklich einzigartig.
In der Tat, das ist so. Also wenn das in Frage gestellt würde in der Zukunft, das wäre schon ein enormer Verlust.
Andreas, ich danke dir für das Gespräch und für die Recherchen.
Gerne, Cäzilia.
Und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die zugehört haben. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint, Achtung, neu, am Montag, dem 7. April in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Dann ist wieder Esther Stefan zu hören mit den angekündigten Kollegen zum Thema Corona, die Pandemie der Spaltung. Wir mussten diese Folge leider verschieben. Um keine der neuen Folgen zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Über Bewertungen, Kommentare, Feedback freuen wir uns immer. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten gibt es immer in unseren Shownotes und auch unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast gibt es auch barrierefrei zum Nachlesen. Wir hören uns in 4 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.